Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche im heutigen Podcast mit dem Smart Broker-Chef Matthias Hach. Matthias ist erst im Februar zu dem aufstrebenden Neo-Broker gewechselt und hat zuvor eigentlich Karriere in der Bankenbranche gemacht. Zuletzt war er im Vorstand der Comdirect Bank und soll nun das Smart Broker-Angebot richtig groß machen. Das Unternehmen hat in den vergangenen anderthalb Jahren massiv vom Aktienboom profitiert und zählt mit mehr als 6 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen zu den größten Anbietern. Es ist damit in etwa gleich groß wie Trade Republic, hat aber sehr viel weniger Kunden, nämlich 135.000. Smart Broker spricht bislang die Trader an, die etwas wohlhabender sind und schon etwas Erfahrung gesammelt haben. Ich habe mit Matthias darüber gesprochen, wie er gegen die gut finanzierten Konkurrenten eigentlich bestehen will und über sein besonderes Verhältnis zur Trade Republic. Hallo Matthias.
Ja, hallo, grüß dich, guten Morgen.
Matthias, der Neo-Broker Robinhood, der ein Vorbild für viele der europäischen Fintechs ist, geht in Kürze an die Börse. Wirst du da Aktien kaufen?
Ich denke schon. Also ich werde zumindest versuchen, an die Aktien zu kommen, weil Robinhood ist eine Erfolgsstory. Wir sehen das im Sinne des Kundenzuflusses, wie viele Kunden die haben. Wir sehen es auch bei OMs. Wir sehen aber auch kritische Stimmen. Also wenn man sich den IPO-Prospekt jetzt angeguckt hat.
Ist einiges enthalten, ne?
Ist einiges enthalten und tatsächlich auch viele, viele spannende Themen, die für mich tatsächlich auch überraschend waren.
Also wenn man sich Zum Beispiel
die Strafen, die zahlen müssen oder zahlen könnten, ja, da haben sie ja ordentliche Rückstellungen eingebaut, da gibt es auch eine große Passage dazu, wo ich mich auch frage, warum ist das so? Ja, warum müssen die so viele Rückstellungen für Strafen bilden? Auf der anderen Seite versucht man das zu übertragen auf uns, auf Deutschland und sagt, wenn dieser Boom so weitergeht, was heißt das für meinen oder auch die anderen Geschäftsmodelle? Also werden wir ähnliche Dinge sehen wie in den USA und müssen wir uns da irgendwie positionieren. Ja, das sind so die Fragen, die sich daraus ergeben. Aber summa summarum ist Robinhood eine ganz klare Erfolgsstory und eine Steilvorlage auch für den deutschen Markt.
Was sind da so die konkreten Punkte, wo du sagst, die Fragestellung muss ich mir hier für mein eigenes Geschäft von Smart Broker eigentlich auch stellen?
Naja, es ist zum einen natürlich der Hype um Robinhood. Ja, wenn man sich anguckt, wie viele Millionen User bei Robinhood sind, dann frage ich mich natürlich, was ist der Grund? Also was motiviert diese wirklich große Menge an Menschen zu Robinhood zu gehen? Und es ist nicht nur Zero Commission, also es ist mehr. Ja, es ist Community, es ist Price, es sind Features, es ist natürlich eine App. Es ist aber auch, glaube ich, in Amerika nochmal deutlich anders als in Deutschland. Also dieses Thema Investieren hat eine andere kulturelle Ausprägung als bei uns. Dennoch hat man dort eine massive Abwanderung von tradierten Anbietern gesehen, die alle zu Robinhood gegangen sind. Das war einfach cool. Ja. Und diese Frage und beziehungsweise diese Coolness zu übertragen auf uns, auf unser Geschäftsmodell, auf den deutschen Markt, das ist der Job, den ich versuche zu machen, das zu transportieren, zu überlegen. Und
kann man denn Coolness übertragen?
Ja, das ist genau die Frage, wie. Ja. Ja, genau ist die Frage, wie nativ spricht man den Smart Broker aus? Ja, dass man sagt, es ist ganz normal, ich bin ein Smart Broker. Ja, und das ist ein Thema, was wir machen müssen. Das ist natürlich auch Sichtbarkeit. Das ist immer wieder da sein, immer wieder sprechen zu aktuellen Themen, auch Statements abgeben. Ja, und am Ende natürlich auch ein tolles Produkt zu haben, sonst kommen die Kunden nicht. Und wenn man sich den Hype anguckt, den wir die letzten 2 Jahre jetzt gesehen haben, da sind wir ganz, ganz am Anfang hier in Deutschland. So, die neuen Kunden sind gekommen. Die Umverteilung hat noch nicht stattgefunden. Also auch von den tradierten Instituten sehen wir vorsichtige Tendenzen, aber bei weitem noch nicht den großen Move. Von daher positionieren wir uns für die Zukunft und stehen da und warten darauf und werden auch die Coolness ins Produkt bringen.
Hm. Ihr habt ja mit Trade Republic und Scalable Capital auf der Startup-Seite 2 Wettbewerber. Dann gibt es ja die Direktbanken, die du wahrscheinlich eher als tradierte Anbieter bezeichnen würdest, ja, wo du auch herkommst, ursprünglich von der Comdirect, wo du im Vorstand warst. Dann gibt es flatexDEGIRO auf der Online-Broker-Seite. Wie wird sich dieser Wettbewerb entwickeln aus deiner Sicht und wo ist da auch euer Platz als Smart Broker?
Ja, also ich glaube, es sind für mich 3 Gruppen. Ne? Es sind die Neo-Broker, es ist immer Trade Republic und das Scalable. Es sind so die Direktbanken der ersten Stunde. Dazu gehört eine Comdirect, auch eine Flatex für mich, eine ING DiBa und wie sie alle heißen. Und dann gibt es tatsächlich die tradierten Unternehmen. Also große Konzerne, Sparkassen, Volksbanken und so weiter. So. Wo steht der Smart Broker? Also wir sind eigentlich ein Hybridmodell, wir stehen genau dazwischen. Wir sind natürlich Neobroker, einfach getrieben durch dieses 0-Euro-Modell bis hin zu 4 Euro, was wir anbieten. Wir sind aber auch irgendwie ein richtiger Broker, weil wir nicht nur einen Börsenplatz anbieten, wie zum Beispiel eine Trade Republic, sondern der Kunde bei uns tatsächlich über 40 Börsen handeln kann oder über 18.000 Fonds handeln kann, weltweit agieren kann. Und da unterscheiden wir uns tatsächlich. Also von daher sind wir so ein Hybrid. Und dieses Hybrid ist auch insofern spannend, als dass wir Preis und Produkt als auch Service kombinieren. Und dieses Angebot gibt es so im deutschen Markt nicht, ja, oder bis jetzt nicht.
An wen richtet ihr euch dann eigentlich? Also seid ihr eher das für den Selbstentscheider, wie man ihn nennt, der semi-professionell anlegt, wo es ja so rund 2 Millionen, glaube ich, in Deutschland gibt?
Ja.
Oder ist es diese Masse an Leuten, die jetzt neu in den Markt kommt und wo noch nicht klar ist, wie sich das weiterentwickelt? Bleiben die, kommen noch mehr? Wen sprecht ihr da eigentlich im Kern an?
Also wir sprechen auf jeden Fall eine jüngere, börseninteressierte Gruppe an. Das sehen wir auch, wenn wir uns unsere Kunden angucken. Knapp die Hälfte sind bis zu 35 Jahren alt. Also die kommen auch zu uns. Was bei uns spannend ist durch das Hybridmodell getrieben, weil du gerade gesagt hast, Trade Republic und Smart Broker. Wenn man sich zum Beispiel die AOMs anguckt, die beide Häuser haben, haben wir sehr viel mehr AOMs mit deutlich weniger Kunden.
Also Assets under Management.
Assets under Management, ja. Beide haben in etwa 6 Milliarden. Wir haben aber nur 135.000 Kunden, die anderen haben 1 Million Kunden. Das heißt, wir haben einen guten Mix von sehr werthaltigen Kunden, also auch die Kunden, die du gerade angesprochen hast, die, ich sag mal, seriöse Anleger sind, finden unser Produkt gut und kommen zu uns und nutzen die Services. Von daher.
Meinst du, die anderen sind keine seriösen Anleger?
Doch, doch, sind sie auch. Aber wir kriegen wirklich die Guten aus dem Markt, weil viele wirklich, ich sag mal, große Depotbestände bei uns hinlegen. Und wir trotz, ich sag mal, der 18 Monate, die wir am Markt sind, schon einen hohen Trust haben. Ja, wenn man sich anguckt, unsere durchschnittliche AOM liegt bei 27.000 Euro pro Kunde. Das ist wirklich sehr, sehr hoch. Was dadurch getrieben ist, dass wir ja ein gutes Produkt haben, aber auch extrem viel gute Preise bekommen haben. Also wenn man sich Rankings anguckt, sind wir immer unter den ersten 1, 2, 3 Plätzen. Und das macht schon was mit einem Unternehmen. Und vor allem, wenn man dann gerankt wird gegen, sag mal, Direktbanken oder andere und eigentlich immer gut in der Peer Group wegkommt, dann ist das natürlich auch ein Zugpferd für Kunden.
Nichtsdestotrotz gibt es ja diesen Spagat zwischen Einfachheit, ich spreche die Masse an versus ich habe viel Angebot, viele Auswahlmöglichkeiten für eine professionellere Zielgruppe.
Absolut, das ist Pflicht heute. Ne? Also ich glaube, man kann halt kein Produkt mehr bauen, was per se kompliziert ist. Das Thema User Experience, User Interface hat mehr Dominanz als jemals zuvor. Und das ist auch die Schwierigkeit, ein komplexes Produkt, ich sag mal, so leicht zu machen, dass es sich einfach nicht nach einem komplexen Produkt anfühlt. Ja? Und das schafft man ganz gut. Mit guten Desktop-Lösen und aber auch mit Apps, die ja einfach die Digitalisierung total untermauert haben in den letzten Jahren. Und dort kann man die Use Cases wunderbar abbilden und von daher sind Dinge einfach und nicht mehr so kompliziert wie früher.
Ihr habt jetzt im Moment noch keine App, aber arbeitet dran. Wann soll die kommen?
Um den Jahreswechsel rum, Jahresanfang. Das ist tatsächlich ein Thema. Da habe ich immer so ein leichtes Schmunzeln, auch jetzt. Also wenn man sich anguckt, wie erfolgreich der Smart Broker war oder ist, dann ist er so erfolgreich, weil es noch eine Desktop-Solution im Moment ist. Das hat mich ehrlicherweise aus der Konkurrenzbrille immer gewundert, wie das dann so funktioniert, dass die Kunden in diesen Massen zum Smart Broker strömen. Hat sich aber erklärt. Und das ist auf der anderen Seite für uns aber genau das Upside, weil wenn die App kommt, dann glaube ich, werden wir auch massive Marktanteile im Markt für uns gewinnen können, weil ich sag mal, dann die Kombination zwischen Desktop und App eigentlich die perfekte Lösung für die meisten Kunden ist.
Trade Republic und Scalable Capital haben jetzt ja gerade riesen Finanzierungsrunden eingenommen. Da wird viel in das Marketing jetzt gepumpt. Bei Trade Republic sieht man ja schon Fernsehwerbung. Wie wollt ihr da mithalten? Weil ich glaube, eure Marketing-Töpfe sind ja nicht so riesengroß.
Nee, die sind im Moment nicht so groß. Also Trade Republic hat ja wirklich ein 1A-Funding hingelegt. Auf der anderen Seite haben wir ein Asset, was ich glaube ich gar nicht so in Euro umrechnen könnte. Aber wenn man sich unseren organischen Traffic anguckt, den wir haben, dann reden wir darüber, dass wir jeden Monat 3 Millionen User erreichen. Wir reden darüber.
Über Wall Street Online.
Ja, und die anderen Portale. Ne? Ja. Also wir haben noch Börsennews, Arriva, Finanznachrichten.de. Und wir haben auch eine User Group, die größer als 500.000 ist, alleine bei Wall Street Online. Und das sind Dinge, die ich weiß nicht, man kann sie bestimmt in Geld umrechnen, aber das ist organischer Traffic, den wir jeden Tag haben. Und den haben die anderen nicht. Den müssen sie sich mit Marketinggeld teuer erkaufen. Von daher glaube ich schon, dass wir da sehr, sehr gut positioniert sind. Wir genau diese Bridge bauen müssen zwischen, ich sag mal, Information und Transaktion, und dass wir es als einen wesentlichen Erfolgsstein schaffen müssen, unsere Community für uns nutzbar zu machen, als auch den organischen Traffic. So, und dann brauchen wir auch weniger Marketinggeld, weil der native Flow einfach für die Durchdringung sorgt. Ja.
Gibt es denn da Pläne, das noch stärker zu integrieren? Wir haben jetzt vor ein paar Tagen bei Finance Forward über Futu berichtet, eine sehr, sehr erfolgreiche chinesische Trading-App, wo die auch ein soziales Netzwerk zu Trading-Themen entwickelt haben und das sehr intelligent in ihre Trading-Plattform integriert haben.
Ja, ist also ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ne? Also Futu ist eins, was ich mir schon lange angucke. Also auch schon, ich sag mal, bevor ich zu Wall Street untergegangen sind. Und tatsächlich ist das die große Aufgabe. Also wie bringt man diese beiden Welten zusammen? Das ist unser Kernasset. Und da müssen wir uns was Intelligentes ausdenken, was auf den deutschen Markt kompatibel ist. Ja, also ich würde nicht glauben, dass man Futu nehmen können, die hier in Hongkong sitzen, und sagt, naja, kopiere ich mal und guck mal, dass es in Deutschland funktioniert. Ne? Weil dieses Thema Trading Community, Social Community, Brokerage Community, da haben wir ja in Deutschland schon viele Versuche gesehen. In der Integration hat noch keins so richtig verfangen. So, und das ist unsere Aufgabe, die wir ganz sicher lösen wollen. Ob wir sie werden, das werden die Kunden entscheiden. Aber wir für uns haben das Ganze oben nach oben geschrieben. Ja.
Wie könnte das dann aussehen, oder was für Fehler wurden da in der Vergangenheit gemacht aus deiner Sicht?
Naja, ich glaube, also es hat immer die Transaktion gefehlt. Ne? Also man hat immer die Information gehabt. Man sieht heute, man unterhält sich über Aktien oder generell über Finanzthemen. Aber man kann in der logischen Sekunde, wo man bei uns ist, nicht sozusagen das Bedürfnis befriedigen, und muss immer wieder weg. So, und da ist immer wieder ein Bruch. So, und ich glaube, ein großer Punkt ist, die Journey perfekt zu machen.
Also, dass man praktisch einen Handelsbutton dann in dem Forum oder unter dem Artikel bekommen könnte, genau. Wenn man einfach die Aktie dann direkt kauft.
Genau. Das ist eine Geschichte. Ne? Da braucht man natürlich ein Smart Broker Depot. Sonst wird es nicht funktionieren. Ja? Das ist sicherlich ein großer Punkt. Und wir überlegen aber auch, ich sag mal, das ist so ein bisschen so eine regulatorisch-rechtliche Frage, an der wir uns gerade abarbeiten. Wie kann man tatsächlich auch Transaktionen bei uns machen, ohne vielleicht zwingend ein Depot zu haben? Ja? Da reden wir über digitale Produkte, über digitale Assets. Wir reden über Krypto, Blockchain und wie sie alle heißen. Das sind Dinge, die wir versuchen umzusetzen. Also ich sag mal, wieder für den Kunden smart und einfach zu machen.
Wie könnte das dann aussehen?
Naja, stell dir vor, also jeder hat ja heute sein Depot, egal bei welcher Bank. So, und wenn er bei mir die Information sieht, muss er entweder bei mir ein Smart Broker Depot haben, oder ich müsste sozusagen die verschiedenen Depots der Anbieter bei mir irgendwie im Sinne eines Top-Downs, Pull-Downs-Menü irgendwie hinpacken und sagen, such dir einfach aus, wo du bist, dann müsste man sich einloggen. Und
also nach dem Open-Banking-Prinzip.
Genau, ist aber nicht toll. Ne? Ja. So, und ich, mir schwebt eigentlich so eine Lösung vor, wo ich eine Aktie kaufen kann, vielleicht gar nicht, sag mal, die physische Aktie besitze, vielleicht dann doch, das müssen wir gerade nochmal ausbaldowern, aber teilweise sagen, ich will jetzt die Aktie kaufen, und ich kann sie meinetwegen mit PayPal bezahlen. Oder ich kann sie dann irgendwie im weiteren Sinne dann doch mit meinem Hausbankdepot verknüpfen, aber erst im weiteren Sinne, nicht sofort im Sinne der Transaktion. Also da versuchen wir gerade mehrere Wege irgendwie zu gehen, um die Convenience nach vorne zu bringen. Und nicht so in der ersten logischen Sekunde die, sagen wir so mal, rechtlich-regulatorische Brille nach vorne zu bringen und sagen, tu, was du machen willst. So, das kann man dann machen mit Pre-Registration-Status oder irgendwie sowas in der Richtung. Also irgendein bisschen am Anfang brauchen wir was. Aber wenn man das einmal gesetzt hat, dann soll man sich frei bewegen können. Ja, so ähnlich wie E-Commerce, übertragen auf Aktien.
Die anderen genannten Konkurrenten, die streben jetzt ja ganz stark nach Europa, gerade auch um das Wachstum, was sie jetzt wahrscheinlich ihren Investoren versprochen haben, auch einlösen zu können. Werden die in andere Märkte gehen? Habt ihr den Plan, auch quasi über die Ländergrenzen hinauszuschauen?
Stand heute nicht. Wir gucken erstmal voll im Fokus und mit voller Priorität auf den deutschen Markt. Der ist groß genug. Ja, also wir haben 80 Millionen Deutsche hier. Wir haben, ich sag mal, jede Menge auch Kunden, die es durch uns zu attackieren gibt, die wir für uns gewinnen wollen. Und ja, wir schließen jetzt Europa nicht aus, ja. Aber wenn wir auf unsere Roadmap gucken, dann ist ganz sicher die nächsten zwei Jahre Deutschland Fokus. Wir müssen hier einen deutlich stärkeren Fuß in den Markt kriegen. Also wir sind mit unseren 135 Kunden gut, aber wir sind nicht bei 1 Million Kunden, ja. Und ich glaube, das ist unser primärer Fokus und dann gucken wir mal, was danach passiert.
Ja. Man sieht jetzt ja, glaube ich, schon, dass traditionell auch wegen des Sommers, aber auch weil jetzt der Lockdown zu Ende ist, diese Hardcore-Trading-Zeiten wieder so ein bisschen teilweise abgenommen haben. Eure Hypothese oder auch die Hypothese des Marktes ist ja irgendwie schon, dass dieser Hype und diese Begeisterung für das Aktienthema in Deutschland weitergehen wird. Was ist da ganz konkret? Also warum glaubst du daran, dass das jetzt nicht nur ein Momentum war in diesen 1,5-2 Jahren?
Weil Wertpapiere einfach alternativlos sind. Also wenn man sich anguckt, das Thema Rente, wenn man sich anguckt, die Inflation, wenn man sich anguckt, die negativen Zinsen, da sind die Grenzen ja runter jetzt bis auf 50.000 Euro. Ich weiß nicht, wo sie noch hingehen werden. Jeder muss was tun. So, und das geht einfach nur über Wertpapiere. Es geht natürlich auch über Immobilien oder andere Sachwerte. Aber hier habe ich eine Chance, Dinge einfach für mich nutzbar zu machen. Und die Hürden, die es früher mal gab, die gibt es nicht mehr. Zu investieren ist einfach. Ich muss ja nicht auch mal mit einer Einzelaktie anfangen. Ich kann auch über einen diversifizierten ETF gehen oder andere Themen. Ich kann Sparpläne machen. Es ist nicht schwierig so. Und ich glaube,
nur weil ein Produkt alternativlos ist oder sinnvoll ist, heißt es ja noch lange nicht, dass die Leute das tatsächlich kaufen und eine Begeisterung dafür entwickeln.
Das stimmt. Aber das hat Corona gebracht. Also wenn man sich anschaut, wir haben 12 Millionen mehr Aktionäre. Und ja, es macht auch Spaß mit den Apps. Und ich weiß nicht, wer schon mal Börsenhandel betrieben hat, wenn man es am Handy hat oder am Desktop und es blinkt und dann gehe ich mal irgendwie 10 Euro hoch und 10 Euro runter. Das macht Spaß. So, und wenn ich erfolgreich werde, dann macht es noch mehr Spaß. Und dieses erfolgreich werden ist sicherlich ein Weg. Also da gehört eine Menge Ausbildung und Training dazu, um erfolgreich zu bleiben. Und es gehört auch Information dazu, ne? Weil jeden Tag springe ich Dinge an und häufig merke ich auch in den Interviews, wenn wir in Marktforschung sind, die Menschen sind noch nicht komplett in der Lage, Dinge zu verknüpfen. Ja, also wenn ein Beispiel, große Mengen jeden Tag 3-4 Mal zu Starbucks gehen, ja, und sich einen Kaffee oder ihren Marmorkuchen oder was auch immer holen, dann muss ich mir mal überlegen, warum ist das so? Ja, und wenn es dann nicht nur in Deutschland so ist, sondern in Europa oder der ganzen Welt, dann muss das irgendwie was mit der Aktie tun. Ja, so, und diese Verknüpfung, die funktioniert noch nicht, ne? Und ich habe das jetzt auch gemerkt mit Corona. Ich meine, eine BioNTech ist an der Börse, eine Astra ist an der Börse, Moderna ist an der Börse. Es gibt die wenigsten Menschen in meinem privaten Umfeld, die sagen, ach Mensch, da habe ich mir mal 10 Aktien gekauft. Ja, und du sagst, warum nicht? Ja, weiß ich nicht, bin ich nicht drauf gekommen. So, und da fehlt die Verknüpfung. Und wenn man sich so Beispiele anguckt, BioNTech, wo sie sind, wo sie herkamen, da lag das Geld förmlich auf der Straße. Und diese Verknüpfung, die müssen die Menschen lernen. Da müssen wir auch als Anbieter helfen, diese Verknüpfung zu erkennen. Und dann hat man eigentlich ein schönes Selbst-Execution-Business, wo man einfach das, was man sich erlauben kann, dann auch investiert.
Ihr habt jetzt schon öfter auch ein bisschen angedeutet, dass ihr weiterhin auch an die Zukunft der menschlichen Beratung glaubt. Das unterscheidet euch, glaube ich, von vielen Wettbewerbern, die eher darauf setzen, eine skalierbare, große Plattform mit möglichst wenig menschlichen Touchpoints setzt. Warum seid ihr überzeugt, dass das der richtige Weg ist und wie lässt sich das auch intelligent ineinander verstricken?
Ja, also zum einen glaube ich, du brauchst einen Mensch. Also man kann zwar 100% digitale Angebote anbieten und es muss in einem digitalen Geschäftsmodell auch der primäre Fokus zu sein, dass die Kunden digitale Service nutzen. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo ich Menschen brauche, wo ich den Kontakt brauche. So, und das ist die Frage, welcher Kanal ist dieser Kontakt? Ist es Telefon? Ist es Chat? Ist es ein Videocall oder was auch immer? Aber ich muss da sein und ich kann mich nicht verstecken. Da bin ich ganz sicher. So, und was es braucht, ist Ja, nennt das mal Beratung. Ich würde es aber in Anführungsstrichen setzen, weil es nicht die Beratung ist, die man vielleicht aus so einer Fialbank kennt, wo man sagt, wir wollen jetzt niemanden beraten im Sinne von, kauf jetzt den Fonds A oder den Fonds B. Das ist eher Beratung im Sinne von Allgemeinverständnis. Ja? Also die Menschen mitzunehmen auf der Reise, beraten, um dieses Verständnis zu schaffen, wie sind Dinge verknüpft, ja. Beraten, um ihnen auch Guidance zu geben, beraten, um auch vielleicht diese Schwerheit, dieses Finanzbusiness etwas leichter zu machen. So, das ist die Beratung, die ich mir vorstelle. Und ja, vielleicht irgendwann mal später, da sind wir heute noch nicht, aber wenn man sich anschaut, wie sich das Fialbusiness verändert, wie viele Fial angeschlossen werden, dann ist das ein kommerziell getriebenes Instrument. Aber der Beratungsbedarf der breiten Masse ist da, nach wie vor da. Und das ist auch eine Frage, die wir für uns beantworten und sagen, wie kann man digital eigentlich künftig viel visibler sein? Wie kann man einfach auch vielleicht 7x24 Stunden da sein und den Menschen einfach Fragen zu Finanzen beantworten? Das sind Dinge, die wir, sag mal, in dem strategischen Upgrades der nächsten Jahre ganz sicher beim Smartbroker irgendwie versuchen zu beantworten.
Wird es denn eher in eurer Vision eher was Reaktives, dass man jetzt, man hat ein Problem, man hat eine Frage, dass man sich an jemanden wendet, oder ist es auch etwas quasi Proaktives? Das ist ja ein kleiner, feiner Unterschied, aber der schon viel ausmacht. Also dass die Leute, die Berater dann Sachen aktiv verkaufen, die Leute ansprechen, hast du alles verstanden und so weiter.
Ja, also ich stelle mir was Proaktives vor, ne? Weil wir sind, und das ist das Gute, wir sind in digitalen Geschäftsmodellen. Sofern uns der Kunde die Erlaubnis gibt, diese vielen digitalen Touchpoints irgendwie nutzbar zu machen, bin ich fest davon überzeugt, dass es für ihn ein Mehrwert wird. Und da bin ich noch gar nicht bei Vertrieb oder Sales oder so Geschichten, sondern einfach sagen, wir sehen einfach Dinge, die ein Kunde so nicht sieht. Ja, wenn wir einfach Touchpoints aus einer Journey, aus diversen Aktionen, die bei uns stattfinden, einfach mal zusammenbringen und ihm einfach nur mal aufzeigen, also wenn wir mal den Spiegel vorhalten und sagen, guck mal, du hast ja jetzt irgendwie die letzten 6 Wochen folgende 20 Werte angeguckt. Ja, die können vielleicht alle in derselben Gruppe sein. Man guckt sich jetzt sehr stark Wasserstoff an oder er ist sehr stark diversifiziert oder er guckt sich mehr Aktien an oder guckt sich mehr Fonds an oder was auch immer. Die Frage ist zum Beispiel auch, was macht er davor und danach? Auch das können wir ja sehen. So, und da kann man ganz viele schöne Dinge eigentlich produzieren. Das haben wir im Inneren uns schon mal angeschaut. Da kommen überraschende Daten raus. Wo ich heute noch nicht so richtig sicher bin, ist, wie das so mit dem digitalen Spiegel funktioniert. Also ob das jeder User auch für sich so akzeptiert. Ich würde es als Hilfestellung formulieren und sagen, pass mal auf, wir haben was gesehen, was du vielleicht nicht gesehen hast. Vielleicht sagt er, okay, weiß ich. Vielleicht sagt er, boah, ist ja interessant. Da muss ich mal drüber nachdenken. Und so stelle ich mir Beratung in der Zukunft vor. Es ist nicht der Hardcore-Vertrieb im Sinne von, ich mache jetzt Beratung und ich glaube jetzt, du musst den Fonds von Gesellschaft ABC kaufen. Das ist für mich nicht Beratung. Beratung ist digital und smart.
Lässt sich denn die Kostenstruktur, die Gebührenstruktur, die ihr jetzt habt, in diesem Modell trotzdem weiter so realisieren, weil das wäre ein Problem, dass oft der Vertrieb dann ja so teuer ist und dann ja die Rendite teilweise wieder auffrisst.
Ja, nein, also wir sind so angetreten. Ja, also wir sind ja zum Glück nicht angetreten, dass wir gesagt haben, alles ist immer kostenlos, weil wir haben ja heute auch den Spread von 0 bis 4 Euro. Und der Anspruch ist, alle Einkaufsvorteile, die wir generieren, auch weiterzugeben, größtmöglich weiterzugeben. Und das machen wir heute, das machen wir auch morgen. Und wir haben halt, ist ja mal eine einmalige Chance. Ja, der Smartbroker ist 18 Monate da. Wir bauen uns heute ein digitales Geschäftsmodell. Wir haben kein Legacy, wir haben keine 50 Jahre Historie. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Verpflichtung nach vorne. Also wir dürfen auch nicht in eine Legacy-Welt abdriften. Wir müssen uns immer wieder neu hinterfragen und unser Geschäftsmodell auch mal neu hinterfragen, um diese Services anzubieten. So, und das ist unsere Verpflichtung, unsere Mission. Und das machen wir jeden Tag. Und da wird sich auch nichts dran ändern. Hm.
Werdet ihr denn dann praktisch so eine Berater-Armada? Wie kann man sich das vorstellen? Plant ihr die quasi aufzubauen?
Du meinst im Sinne von physischen Menschen?
Ja, genau.
Nee, gar nicht. Nee, das ist nicht unser Geschäftsmodell. Also das würden wir auch nicht hinkriegen, weil jeder Mensch kostet Geld und wenn ich dann ganz viele Menschen habe, kosten die ganz viel Geld. So, das funktioniert nicht und die müssen dann auch noch von A nach B kommen, das funktioniert nicht. Es wird ein digitales Produkt, es wird eine digitale Beratung und ja, der Mensch ist an der einen oder anderen Negotiationssekunde da, aber er ist nicht, ich sag mal, in der Masse da, wie man ihn vielleicht in einer klassischen Fairbank irgendwie sieht. Und es ist wirklich primär digital und dann abgerundet, wenn der Kunde mehr braucht.
Was für Zeithorizonte sprechen wir da, in denen ja solche Pläne auch irgendwie
konkret werden? 3 bis 5 Jahre. Also 3 bis 5 Jahren ist so unser Horizont. Der Markt ist sehr, sehr dynamisch. Ja, das weißt du auch, das siehst du auch. Und ich sag mal, das ist, wenn man sagt, heute, wo wir hier sind, wäre das der Plan. Was für uns alle, glaube ich, noch so ein bisschen unklar ist, was werden wir die nächsten 3 bis 5 Jahre sehen? Also gibt es vielleicht einen Trend noch in die eine oder andere Richtung? Was weiß ich, wie werden Krypto-Dinge, wie werden Blockchain-Themen irgendwie unser Business nochmal verändern? Also da gibt es viele Visionen, viele Spekulationen, noch nichts richtig Greifbares. Da warte ich aber einiges in den nächsten Jahren. Also das könnte Dinge nochmal total diversifizieren und auch unser Angebot modifizieren. Deswegen Stand heute wäre das der Plan und wir beachten und betrachten natürlich den Markt jede Sekunde, national und international, was wir sehen. Und ja, manchmal kann man sich auch eine gute Idee kopieren, ja, wie zum Beispiel Futu, ja, was in Hongkong sehr, sehr gut eingeschlagen ist. Ne?
Wie siehst du Krypto als Anlageklasse? Also gibt es ja eigentlich die Marktthese mittlerweile, dass es als Beimischung von einem normalen Portfolio in Anführungsstrichen üblicher werden wird. Man hat ja bei den Robinhood-Zahlen gesehen, dass ein Großteil des Umsatzes von Dogecoin-Handel kommt. Wie wollt ihr euch, was sozusagen die Krypto-Komponente angeht, positionieren?
Also Krypto ist auf jeden Fall ein Thema, auch für uns im nächsten Jahr. Also da werden wir mit einem Krypto-Angebot rauskommen. Ich persönlich glaube, Krypto ist auf lange Sicht oder auf mittelfristige Sicht auch nicht mehr wegzudenken. Da gab es natürlich oder gibt es immer noch, sag mal, beide Lager, ja, also beide relativ konträr. Es gibt kein echtes neutrales Lager. Aber hier, glaube ich, auch ist es so, wir als Anbieter müssen Produkte bauen, die der Kunde will. Ja, also es ist, glaube ich, wir werden falsch beraten, wenn wir sagen, wir finden das Produkt jetzt doof und deswegen machen wir es nicht. Also das kann man machen als Anbieter, aber ich glaube, es ist nicht richtig, wenn die große Kundenmasse das möchte. So, und ich glaube auch, als Beimischung ist es genau richtig. Also ich würde es niemals 100% Gewicht, also ich für mich persönlich würde es wahrscheinlich auch keinen empfehlen, weil ich meine, die Schwankungen, die wir sehen, sind schon brutal. Ja? Und ich glaube, da kann heute auch keiner wirklich seriös sagen, wie wird es in den nächsten 12 Monaten aussehen. Deswegen Beimischung ist okay. Wenn ich ein paar Euro zur Seite packe und sage, gut, ich glaube an den Trend, dann ist das in Ordnung. Wenn ich noch, ich sag mal, aktiver am Markt bin, okay, kann ich vielleicht auch gerne Intraday irgendwie was machen. Aber so. Und ich glaube, so würde ich es einwerten.
Lass uns zum Schluss in den letzten 5 Minuten nochmal kurz über Trade Republic als Firma selbst sprechen, weil die verfolgt dich ja so ein bisschen in deiner Karriere, muss man sagen.
Ja.
Erst bei der Comdirect waren die ja in der Startup-Garage, als du Vorstand warst, und wir hatten auch mal berichtet, dass es da so ein Investitionsverhandlung gab. Das kam dann nicht zustande. Bereut man sowas im Rückblick?
Also ja und nein. Also ich glaube, Christian Hecker und Team tatsächlich, die waren bei uns in der Startup-Garage und also wir beide insbesondere haben lange zusammengearbeitet. Ja. Hat auch, glaube ich, viel gelernt in den Jahren, was er dann auch jetzt erfolgreich umgesetzt hat. Und die Frage, die hat man mir jetzt schon öfters gestellt. Ne? Und am Ende würde ich sagen, es war für Christian richtig, ich sag mal, außerhalb unserer Welt irgendwie erwachsen zu werden. Weil in so einer Konzernwelt und wir haben auch verschiedene, ich sag mal, Geschäftsmodelle diskutiert, wäre er vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle frustriert gewesen. Weil so ein Konzern ist halt einfach ein Konzern. So, und manchmal gar nicht absichtlich, sondern manche Dinge bedingen manche Dinge. So, und so war er frei von der ersten Sekunde. Und klar, damals, also die Leute, die mich kennen und die wissen, wie ich argumentiert habe bei der Comdirect, ich war sehr großer Verfechter, dass wir diesen Deal mit den Jungs machen. Und ich habe auch viel Arbeit, viel Zeit reingesteckt. Und es hat aber nicht geklappt. So, von daher muss man einfach sagen, und dafür ist so eine Startup-Garage auch da gewesen, zu sagen, man kommt in dieses Modell, man trifft eine Entscheidung Und dann bleibt man zusammen oder geht auseinander. Und in dem Fall sind wir auseinandergegangen. Und von daher freut es mich für Christian und Team, dass sie da so ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut haben. Ja. Was es passieren würde, war klar. Ja.
Aber in der Konzernwelt kann man, hast du da eine These, wie das ausgegangen wäre? Wäre das auch so durch die Decke gegangen?
Ja, das ist so eine rhetorische Frage, die schwer zu beantworten gilt. Ich glaube, ja, am Ende, weil ich sag mal, das Grundkonzept im Sinne des Livegangs hat sich ja nicht geändert. Ja, das, was passiert war, war für mich sichtbar. Also so, wenn man mit Christian und Team die Vision entwickelt hat, dann wusste man, als Trade Republic startete, was passieren wird so im Ablauf der nächsten 1-2 Jahre. Von daher ist für mich eigentlich doppelt spannend zu sehen, was passiert jetzt. Ja, also jetzt ist der Credit weg, jetzt muss ich Trade Republic selbst entwickeln und nach vorne entwickeln. Und ja, ich glaube, das wäre genauso erfolgreich geworden. Ja, vielleicht anders, aber genauso erfolgreich.
Auch bei deinem jetzigen Arbeitgeber gab es ja durchaus diese Berührungspunkte. Wall Street Online war ja ursprünglich auch mal mit einem kleinen Stake bei Trade Republic beteiligt. Das haben sie dann relativ früh verkauft, kann man auch wieder sagen, jetzt quasi zu früh verkauft. Aber andererseits dadurch ja dann auch der volle Fokus auf Smart Broker. Wie kam es damals eigentlich zu dieser Konstellation? Da warst du ja noch nicht an Bord. Und die zweite Frage, wie sieht man sowas, wenn dann so eine Milliardenbewertung verkündet wird?
Ja, also damals war ich noch nicht dabei und ich weiß, wie es entstanden ist. Und es war auch richtig, dass man die Chance, also man hat die Chance gehabt, willst du dich investieren? Und das war ja noch zu einer sehr frühen Zeit zum Artbroker, sogar noch knapp davor, wo man sagt, nee, macht Sinn, wollen wir mit rein? Und das war Risikokapital, was man investiert hat. Und das hat ja auch gut funktioniert. So, die Frage, ist man zu früh rausgegangen? Hätte man noch warten müssen? Gibt es irgendwie so, eigentlich glaube ich, ein klares Ja. Es war richtig rauszugehen, weil dieses Geld, was man aus diesem Verkauf der Trade Republic Anteile bekommen hat, war ja auch kein schlechtes. Also man hat ja deutlichen Gewinn gemacht, was man wiederum genutzt hat, um den Smart Broker aufzubauen. So, und wenn man sich dann im Vergleich anguckt, wie die Marktkapitalisierung des Smart Brokers gestiegen ist in den letzten 2 Jahren, dann hat man netto mehr gehabt im Sinne des Ergebnisses als der Verkaufserlös bei der Trade Republic. So, und hat aber zudem noch ein Fundament für die Zukunft gebaut, was man so hätte nicht bauen können. Man hätte einfach nur das Cash gehabt. So, und ich habe jetzt hier Firmenwert geschaffen, Shareholder Value geschaffen, habe auch ein, ich sag mal, Unternehmen, welches sozusagen präpariert ist, die nächsten 3 bis 5 Jahre erfolgreich zu gehen. Von daher war es richtig zu verkaufen.
Ja, zum Abschluss eine Frage, die ich eigentlich bei allen Gästen stelle. Wenn wir jetzt uns in 18 Monaten hier wieder treffen würden, wo steht dann Smart Broker? Vielleicht auch ein bisschen konkret. Ich glaube, du kannst wegen der Börsennotierung nicht allzu viele Zahlen nennen, aber vielleicht so ein paar Anhaltspunkte. Wo werdet ihr da stehen?
Ja, also der Smart Broker ist auf jeden Fall eine ganz, ganz feste Größe im deutschen Markt. Wenn ich von heute gucke, 18 Monate, also wir reden ja dann über, sag mal, Mitte 23. Wir werden einer der Marktführer sein, was das Thema Online-Brokerage angeht. Wir werden weiterhin massiven Kundenzuwächse sehen. Ich glaube auch, wir werden weiterhin die tradierten Unternehmen sehr disruptiv unter Druck setzen mit dem, was wir da tun. Und ja, du hast es gesagt, Börsennotierung, ne? Vielleicht kann ich das mit einem Augenzwinkern sagen. Also wir haben natürlich eine Guidance draußen. Ich glaube schon, dass wir das Potenzial haben, auch die Guidance zu überschreiten, ja, die nächsten Jahre. Und so würde ich es vielleicht stehen lassen. Mehr kann ich leider nicht sagen.
Wo ist die Guidance jetzt gerade?
Bei 420.000 Kunden bis 2024. Das ist das, was wir mindestens schaffen müssen.
Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch, Matthias.
Sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Danke dir.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.